Am 9. August 1942 wird die Ordensfrau und Philosophin Edith Stein im KZ Auschwitz ermordet. 1881 in Breslau als Jüdin geboren, studiert sie Philosophie, Geschichte, Germanistik und Psychologie, was für Frauen in dieser Zeit mehr als unüblich ist. Ihren jüdischen Glauben gibt sie auf, wird zur Atheistin. Im Ersten Weltkrieg kommt ein Freund in den Schützengräben ums Leben. Sie will seine Witwe trösten, doch bei dieser erlebt sie statt Trauer Hoffnung. Die Frau zieht ihre Kraft aus dem christlichen Glauben. Edith Stein ist beeindruckt. Als sie die Biografie der heiligen Teresa von Avila liest, die gegen viele Widerstände hindurch ihren Glauben lebt, ist sie schwer beeindruckt. Das ist die Wahrheit, sagt sie. Bald lässt sie sich taufen und wird katholisch. Einige Jahre später tritt sie in den Orden der Karmelitinnen ein und bekommt den Namen Teresa Benedicta vom Kreuz. Ihre wissenschaftliche Arbeit setzt sie im Kloster fort. Doch ihr Ordenskleid schützt sie nicht im nationalsozialistischen Deutschland. Sie darf nicht mehr an Universitäten lernen. Um ihre Mitschwestern nicht zu gefährden, zieht sie 1938 in ein Kloster nach Holland. Als die Nazis die Niederlande überfallen und mit der Judenverfolgung beginnen, wehren sich die Kirchen und setzen sich für ihre jüdischen Mitbürger ein. 1942 wird in allen katholischen Kirchen ein Hirtenbrief verlesen, der den Umgang der Nazis mit den Juden scharf verurteilt. Daraufhin nehmen die Besatzer grausame Rache. Getaufte Juden und Christen, die eine jüdisch-christliche Ehe führen, werden verhaftet. Die meisten sofort deportiert. Darunter Edith Stein und ihre Schwester Rosa. Am 9. August 1942 werden sie direkt nach ihrer Ankunft in Auschwitz vergast. Papst Johannes Paul II. Spricht Edith Stein heilig und ernennt sie zur Patronin Europas. In der katholischen Kirche werden Kirchen und Pfarreien nach Heiligen benannt. Und so gibt sich die Pfarrei Limbach-Oberfrohna ihren Namen. Im Pfarreigebiet steht auch die romanische Basilika in Wechselburg. Und hier hängt seit Mai diesen Jahres ein besonderes Bild. Darauf zu sehen ist Edith Stein in brauner Ordenstracht. Ihr gegenüber der gekreuzigte Jesus, mit den Füßen noch angenagelt, doch seine Hände sind frei, erhoben zum Segnen und fast, so sieht es jedenfalls aus, deutet er eine Umarmung an. Zwischen beiden, Edith Stein und Jesus, flattern zwei Vögel, eine Taube und ein Distelfink. Die Füße Jesu stehen auf einem Totenschädel, am Boden liegen in wildem Durcheinander unzählige Bücher. Oben am rechten Bildrand ein Vorhang. Auf der Ordenstracht von Edith Stein prangt direkt über ihrem Herzen ein Judenstern. In der linken Hand hält sie das Neue Testament, mit ihrer rechten zeigt sie auf Jesus. Gemalt hat das Bild der Leipziger Maler Michael Triegel. Sie finden das Bild im Internet. Einfach Altarbild Edith Stein Wechselburg in die Suchleiste eingeben. Vor ein paar Tagen habe ich Michael Triegel in seinem Atelier besucht. Moderne Künstler provozieren gern. Aber auf dem Bild in der Wechselburger Basilika finde ich das nicht. Zumindest nicht so offensichtlich.
Wenn Sie die Provokationen ansprechen, die Brechung oder sowas, sehe ich bei Edith Stein per se erstmal keinen Grund, da irgendwas zu provozieren. Ihr ganzes Leben ist ja auch Provokation. Erstens in der Imitatio Christi kann sie, wie ich finde, in ihrem Leben Provokation für uns und unsere Behäbigkeit sein. Also wie sie bis in den Tod ihren Glauben gelebt hat, das ist eine Provokation per se für mich schon. Also da brauche ich noch nicht noch künstlich irgendwas reinsetzen. Ja, aber natürlich musste ich mit einer konkreten Person auseinandersetzen, natürlich auch mit einer Physiognomie. Es gibt Fotos, es gibt nicht allzu viele Fotos und es gibt nicht allzu viele gute Fotos. Es war die Herausforderung, das, was man kennt von Edith Stein, natürlich erkennbar zu lassen, dass sie also letztlich auch eine Ähnlichkeit hat. Aber letztlich diese Ikonen, auch diese strengen und sehr ernsten Bilder, die man von ihr kennt, zu verlebendigen, dass man doch das Gefühl hat, man kann ihr begegnen. Und bei dem Bild, als die Anfrage kam, fangen wir mal so an, da war ich eigentlich sehr schnell Feuer und Flamme. Denn ich glaube und ich denke, das ist genau der Grund, weswegen ich viele Aufträge ablehne und nur wenige Aufträge zusage. Der Auftrag muss ganz mit mir was zu tun haben. Und ich hatte das Gefühl, genau das ist bei Edith Stein der Fall. Denn ihr Weg auch zur Taufe, ihr Weg zum Glauben, ohne jetzt also eins zu eins Vergleiche ziehen zu wollen und zu können, ist aber mit dem meinen doch irgendwie sehr verwandt. Jahrelang um einen Glauben zu ringen, jahrelang vielleicht auch sich intellektuell mit Philosophie auseinanderzusetzen, mit Theologie auseinanderzusetzen, aber diesen letzten Schritt nicht gehen zu können und dann trotzdem aus diesem quasi Intellektuellen hinauszukommen und in einen Glauben hineinzukommen. Also da habe ich bei ihr auch schon gedacht, mein Gott, eben das, was mich so umgetrieben hat, eben dass Glaube und Vernunft einander nicht widersprechen müssen. Im Gegenteil, dass sie einander bedingen. Denn Glaube ohne Vernunft läuft Gefahr, sehr schnell zum Aberglauben zu werden. Und Vernunft ohne Glaube wird oft genug Selbstzweck und verliert für mich oft genug auch ja auf der einen Seite vielleicht die ethisch-moralische Grundierung, andererseits vielleicht auch die Richtung. Und vielleicht das, was für mich so wichtig ist, in einer rationalisierten Welt bedarf ich des Glaubens auch als einen Teil der Verzauberung wieder, als Auseinandersetzung mit einem Geheimnis, das die Welt für mich sonst sehr schnell verloren hätte und das eben nicht nur durch rationale Auseinandersetzung wiederzugewinnen ist. Und da fühlte ich mich mit Edith Stein irgendwie doch sehr verwandt.
Michael Triegel malt nicht gleich los. Lange beschäftigt er sich mit Leben und Sterben Edith Steins. Ja, er findet einiges, was ihn selbst mit Edith Stein verbindet. Und er liest ihre Schriften.
Sie schreibt als Philosophin, von der Philosophie kommt, ja nun auch nicht so zugänglich, wie ich finde. Also sie ist schon ziemlich kompliziert. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, längere Texte von ihr, ich verstehe nicht alles, um nicht zu sagen, ich verstehe sehr wenig. Aber es kommen dann immer wieder einzelne Sätze und man ahnt zumindest, was da auch noch verborgen ist. Und vielleicht ist das ja sogar gerade auch was, was mich auf den Weg gebracht hat, eher der Ahnung etwas zu geben, gar nicht auch ihre Theologie quasi zu bebildern. Auch da wäre es irgendwie dann eine Interpretation, zu der ich mich gar nicht befähigt fühlte, sondern diese Nachfolge Christi, in die sie sich stellt, zu thematisieren. Und der erste Schritt war eigentlich, sich auseinanderzusetzen. Und das habe ich dann eigentlich zum Inhalt auch des Bildes genommen. Wie kommt die dazu, diesen Ordensnamen zu wählen? Theresa Benedicta vom Kreuz, Akruze. Und ich habe das für dieses Bild einfach mal wörtlich genommen. Natürlich Theresa, ist ihre Reminiszenz an Theresa von Avila, Benedicta an Benedikt von Nursia. Und das war für mich dann, wenn man es wörtlich übersetzt, die vom Kreuz Gesegnete. Und ich habe im Prinzip ihren Ordensnamen für dieses Bild wörtlich genommen.
Im ersten Moment ist das Bild unspektakulär. Aber wie so oft, Geheimnisse entbergen sich erst beim genauen Hinsehen. In dem Bild steckt eine Menge Theologie, also das, was zwischen Gott und Mensch passiert. Michael Triegel verbindet das mit der Lebensgeschichte Edith Steins und nimmt seine Betrachter in diese Beziehung mit hinein. Schnell kann es passieren, dass dies zu einer aktiven Auseinandersetzung mit diesem Bild und unserer Zeit führt.
Sie wird eben diejenige, die auf den Gekreuzigten, der aufersteht, verweist. Deshalb also auch dieser Finger, die auf ihn hindeutet, die eine Vermittlerin ist, die aber ähnlich wie Johannes der Täufer, der ja bei Grünewald mit diesem überlangen Finger auf den Gekreuzigten zeigt, auch die Vermittlerin ist zwischen Altem Bund und Neuem Bund, die an dieser Grenze steht, die als geborene Jüdin und dann getaufte Christin ja uns auch zeigt, und als solche finde ich sie in unserer Zeit so wichtig auch, dass beides zusammengehört, das Alte Testament, das Neue Testament, das Judentum und das Christentum. Und das wird nicht nur durch diesen quasi Johannesfinger angedeutet, sondern auch durch die Beziehung des grün gebundenen Buches, das sie quasi vor ihrem Herzen trägt, das, wenn man genau hinsieht, auch das eingeprägte Kreuz auf dem Buchdeckel trägt, in ganz enger Beziehung zu dem Judenstern, den sie trägt, den sie gezwungen wurde zu tragen von den Nazis, als sie nach Holland emigriert ist. Sie ist ja nach Holland gegangen, nicht zuletzt, um ihre Mitschwestern im Karmel in Köln zu schützen, wurde dann vorgeladen von der Gestapo. Als sie dorthin ging, ist eine überlieferte Anekdote, die ich sehr berührend finde, wurde sie mit Heil Hitler begrüßt und sie grüßte zurück, grüß Gott. Und das war damals eine ungeheure Provokation und daraufhin musste sie eben dann auch den Judenstern tragen. Und Bei mir auf dem Bild trägt sie ihn eigentlich nicht wie dieses Mal der Schande, wo als Dena gedacht war, sondern eigentlich wie ein Ordenszeichen und direkt auf dem Herzen und in direkter Kombination eben mit diesem grün gebundenen Buch, sodass eben auch da deutlich wird, für sie ist das eins. Und selbst ihre letzten überlieferten Worte, ich gehe für mein Volk, also in die Gaskammer geht, da bleibt es ja offen, für welches Volk meint sie. Das erlöste Volk der Christenheit, meint sie das jüdische Volk, in dem sie geboren wurde, meint sie das deutsche Volk. Aber diese Umarmungsgeste, die Christus ihr gegenüber, uns gegenüber vollzieht, ist eben eine, die ich auch bei ihr spüre. Und ich glaube, sie ist nicht umsonst Patronin Europas. Und dieses Bild war für mich zu malen, nicht umsonst deshalb in unserer Zeit, wo Antisemitismus hochkommt, wo Nationalismen, wo Spaltungen wieder hochkommen, so ungeheuer wichtig. Und nicht zuletzt natürlich ein Bild von einer Frau, einer Kirchenlehrerin, die uns in einer Kirche, die mit ihrem eigenen Selbstverständnis ringt, eben ungeheuer viel zu sagen hat.
Märtyrer sind Menschen, die für ihren Glauben mit ihrem Leben bezahlen. Die heilige Barbara oder Katharina zum Beispiel. Auch Menschen wie Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer oder Alexander Nawalny. Auf Bildern tragen sie meist Symbole ihres Todes. Michael Triegel verweigert sich dieser Tradition.
Natürlich kam der Gedanke, aber ich habe nie daran gedacht, sie auf dem Weg in die Gaskammer zu zeigen. Das eine ist, dass das Grauen so groß ist, dass ich es nicht darstellen kann. Es ist nicht nur dieses eine Märtyrium, sondern es sind Millionen Leute umgebracht worden in einer Mordmaschinerie, die ich letztlich mit meinen stilistischen Mitteln nicht ästhetisieren kann. Das geht nicht. Das ist sprachlos, so ähnlich wie Adorno sagte, nach Auschwitz und über Auschwitz kann man kein Gedicht schreiben. Und das andere war, und das war fast noch das Wichtigere, ich wollte ihren Mördern diese Ehre nicht geben, mich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Das sollte nicht das letzte Wort sein. Das letzte Wort ist ihre aufrechte Haltung der Nachfolge Christi bis in den Tod.
Michael Triegel ist manchmal erstaunt über das, was Kunstkritiker in seine Bilder hineinlesen. Oft, sagt Michael Triegel verschmitzt, fehlt einfach noch was und das ergibt dann die überraschendsten Momente, weil das Bild etwas einfordert, was der Maler anfangs gar nicht eingeplant hat. Und auch auf dem Edith Stein-Bild bringt eine Idee hoffnungsvollen Schwung ins Bild.
Und wäre es nicht großartig, wenn du quasi das, was zwischen den beiden menschlichen Protagonisten, zwischen dem gekreuzigten Christus und Edith Stein passiert, nochmal auf eine symbolische Ebene hebst, die aber dann doch wieder ganz greifbar ist. Und kam auf die Idee, diese beiden Vögel darzustellen. Da ist also eine Taube, die spreizt schon ihr Gefieder, sodass man annehmen kann, im nächsten Moment landet sie. Und die kommt uns eben wirklich direkt entgegengeflogen. In Korrespondenz zu ihr, den Schatten auch wiederum auf das Gewand von Edith Stein werfend, ein Distelfink. Der Distelfink ist mir irgendwie eine sehr sympathische und nahe Vogelgattung. Es gibt eine Legende, eine mittelalterliche Legende, die erklärt, warum der Stieglitz ein rotes Köpfchen hat. Nämlich, er hat versucht, dem Herrn bei der Kreuzigung Linderung zu verschaffen, hat einen Dorn aus der Stirn gezogen und dabei ist ein Blutstropfen auf seine Stirn gefallen. Deshalb hat er also jetzt immer diesen roten Kopf vom Blute Christi. Natürlich hat es aber andererseits auch was mit der unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung dieses Vogels zu tun. Die Leute haben beobachtet, dass der seine Nahrung in Dornenhecken sucht und hatten da also sofort die Verbindung, na klar, dann können wir den doch symbolisch für die Passion einsetzen. Und als solches stand der Stieglitz in der Kunstgeschichte immer für die Passion, sodass also auch das Christuskind in vielen Darstellungen schon als Kind einen Stieglitz in der Hand hielt, um zu zeigen, es ist ein Baby, es ist der neugeborene Retter der Welt, aber sein Leben wird zur Passion führen, wie vielleicht unser aller Leben ein Geborenwerden zu Passion und Sterben ist. Der Stieglitz aber eben auch wenn er für Passion und Tod steht, als was Lebendiges. Er fliegt nach oben, er fliegt dem Geist entgegen, sodass er eben auch in der Symbolik, die er vertritt, trotzdem auch schon ein Zeichen von Hoffnung gibt, dass eben dieses Passionsmotiv, das er sonst vertritt, nicht das letzte Wort ist.
Sie können dem Altarbild heute im MDR begegnen. Ab 10 Uhr übertragen das MDR Fernsehen und MDR Kultur den Gottesdienst zum Gedenktag von Edith Stein aus der Basilika in Wechselburg.